Gut, für die Abende im Allgemeinen, es wäre, wenn ihr eine Bibel mithabt, dann wäre es ganz sinnvoll, wenn ihr die mitnehmt auch. Dann könnt ihr mitlesen, unterstreichen. Ihr seht, ob ich was Falsches lese oder nicht. Wenn du heute keine Bibel dabei hast, ist keine Tragik. Ich werde dich nicht belügen. Ich lese tatsächlich das vor, was da drinnen steht, gell? Und auch wenn ihr mitschreiben wollt oder so, könnt ihr das gerne tun. Nutzinformation, es wird auch aufgenommen, wenn dann jemand sagt, ja, das möchte ich vielleicht nochmal hören oder so, dann nur, dass ihr wisst, die Möglichkeit besteht, das sage ich immer im Vorhinein, dann braucht man sich keinen Stress machen. Was ich diese Woche vorhabe, ist natürlich Christus zu predigen. Das soll immer das Vorhaben sein von einer christlichen Woche, denn Christus ist die Mitte. Aber die Woche werden wir uns speziell ein bisschen damit befassen, warum erstens Jesus Christus, warum er und ein bisschen verstehen lernen, warum es so viele verschiedene Ansichten gibt über das Christentum und auch einmal innerhalb vom Christentum und einmal im Sinne von den verschiedenen Religionen, verschiedenen Philosophien. Warum gibt es so viele eigentlich? Und warum behaupten wir, dass Christus die Wahrheit ist? Das ist eine starke Behauptung. Das kann ja jeder sagen. Deshalb ist es nicht Wahrheit, nur weil wir es sagen. Und das ein bisschen zu ergründen, das werden wir diese Woche tun. Und dann auch, wie funktioniert ein Leben mit Christus? Das ist natürlich das Wichtigste immer. Wie kann ich morgen in der Früh, wenn ich um 7 Uhr aufstehe, als Christ leben? Denn wenn das nicht funktioniert, dann ist das ganze Christenleben ein Flop. Wenn das nur ein intellektuelles Wissen von einer Person ist oder von einem Glauben, dann habe ich eigentlich nicht viel davon und das ist auch nicht Absicht vom Christsein. Gut, möchte vielleicht noch am Anfang danken und die Bibelarbeit hinlegen. Vater, danke, dass wir vor dir kommen können und wissen dürfen, dass du der eine und alleinige Herr und Schöpfer bist. Danke, Herr Jesus, dass du dich offenbart hast in deinem Wort und in der Schöpfung und in den Menschen. Und Herr, ich bete um deinen Beistand, Beistand deines Heiligen Geistes, damit wir recht hören, auch recht sprechen, damit du es segnen mögest, damit wir recht verstehen, das, was du gemeint hast, damit wir dich erkennen, Herr, vor allen Dingen. Danke, lieber Herr Jesus, dass du der Herr bist. Und danke, Vater, dass du dich selbst bewiesen hast auf vielfache Weise. Dass du nicht einfach irgendeine Vision bist, die vom Himmel gefallen ist, dass du nicht irgendeine Idee bist, sondern dass du dich bewiesen hast in der ganzen Geschichte der Menschheit. Und dass wir heute lernen dürfen, mit dir zu leben. Danke, Vater, jetzt für diese Zeit miteinander. Mögest du das Reden und das Hören recht segnen und Verstehen schenken durch deinen Geist. Amen. Okay, wenn du deine Bibel mit hast, dann schlag sie mal auf Matthäus Kapitel 17. Matthäus Kapitel 17 und die Verse 1 bis 8. Die, die keine Bibel mithaben, sind natürlich die Ungeistlichen. So sehen wir gleich, wer geistlich ist und wer nicht. Gell? Ja, die, was keine Bibel mithaben, gehen so in die Hölle, aber das ist nicht so tragisch. Okay, gut, lesen wir mal Matthäus Kapitel 17, Verse 1 bis 8. Das ist die Geschichte, wo Jesus am Berg der Verklärung ist und die haben da einen Mitarbeiter treffen, da oben am Berg, und da lesen wir jetzt davon, wie das funktioniert. Und nach 6 Tagen nahm Jesus zu sich Petrus und Jakobus und Johannes, seinen Bruder, und ging mit ihnen allein auf einen hohen Berg. Und er ward verklärt vor ihnen und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber hob an und sprach zu Jesus: Herr, hier ist es gut für uns zu sein. Willst du, so wollen wir hier drei Hütten machen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Da er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Da das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Stehet auf und fürchtet euch nicht. Da sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und da sie vom Berg herabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt dies Gesicht niemand sagen, bis des Menschen Sohn von den Toten auferstanden ist. Bis hierher. Was mir an dieser Geschichte besonders gefällt, ist im Vers 8, wo da steht: Da sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus alleine. Und dieses Jesus alleine ist der Höhepunkt von dieser Geschichte. Sie haben vieles gesehen: Mose, Elia, Verklärung, eine Stimme vom Himmel. Und nach all dem sehen Sie nur Jesus alleine. Ist es wirklich Jesus alleine, um den es geht? Im Leben, in dieser ganzen Welt, in deinem Leben als Christ oder Nicht-Christ? Ich weiß ja auch nicht, ob du Christ bist oder nicht. Das weißt du und das weiß Gott. Wenn du kein Christ bist, ist kein Problem, kannst einer werden diese Woche. Wenn du einer bist, dann können wir gemeinsam lernen, wie wir leben können als Christ. Aber ist es wirklich Jesus alleine, um den es geht, im Christleben? Wisst ihr, manchmal bin ich fast etwas erschrocken über die Botschaft, die man verkündet, wenn man Jesus alleine kompromisslos predigt. Am Dornhof, wir sind ja nur ein kleiner Tropfen am heißen Stein. Das ist nur eine kleine Gemeinschaft von Christen. Aber selbst hier am Dauernhof gehen Menschen nach Hause, anders als sie kamen. Es sind nicht wenige, die am Dauernhof Jesus Christus als ihren Herrn und Heiland angenommen haben und die dann nach Hause kommen und eigentlich ihr Leben nicht besser wird als Christ. Wisst ihr, sehr oft, wenn man Mensch Christ wird, wird sein Leben nicht einfacher, sondern schwieriger. Ich kenne einige, ich sage jetzt keine Namen, aber die kommen hierher frisch und fröhlich, wollen Skifahren lernen und dann hören sie von Jesus Christus, wenden sich zu ihm, laden Christus in ihr Leben ein. Man nennt das Bekehren oder Wiedergeburt, das kannst du nennen, wie du möchtest. Sie machen eine Kehrtwende in ihrem Leben. Und dann gehen sie nach Hause und haben sie ein Problem. Wisst ihr warum? Denn bis jetzt haben sie neben ihrer Frau eine Freundin gehabt. Die haben sie zweimal im Monat getroffen, mit ihr geschlafen. Und auf einmal kommen sie jetzt nach Hause und merken, das, was ich tue, ist falsch. Jetzt müssen sie das der Frau sagen. Das ist ein Riesenproblem. Denn sein Leben wird nicht einfacher im ersten Moment, sondern komplizierter. Bis jetzt hat er immer am Monatsende möglichst viele Steuern hinterzogen, möglichst wenig bezahlt, viel schwarz gemacht. Und jetzt weiß er auf einmal, hat Christus kennengelernt und sein Wort und weiß, eigentlich ist das Betrug, was ich mache. Und er kann nicht mehr so frisch und fröhlich weiter betrügen wie bis jetzt. Das heißt, finanziell sieht es schlechter aus. Das Leben wird oft nicht einfacher, wenn man sich zu Christus bekehrt, sondern schwieriger. Und wisst ihr, diese Leute schreiben mir dann Briefe und sagen, ich bin zwar dankbar, dass ich Christ wurde, aber einfach ist es nicht. Und da frage ich mich manchmal, die Botschaft, die wir verkündigen, das ist ja nicht unsere Idee, das ist ja die Botschaft der Heiligen Schrift, aber die verändert Leben und nicht immer zum Guten, was die äußerlichen Umstände anbelangt. Und da frage ich mich manchmal, sollten wir nicht ein bisschen nettere Botschaft verkündigen, die das Leben nicht so beeinflusst. Weißt du, wenn man zum Beispiel über Gott predigt, Gott im Himmel, da kann man viel leichter predigen. Weißt du, er ist weiter weg, der schaut nicht so genau. Aber wenn ich ganz was Schlimmes tue, dann passt es ihm vielleicht nicht. Aber der ist etwas entfernter. Aber dieses kompromisslose Christus, alles oder nichts, das ist manchmal fast erschreckend. Und weil es so erschreckend ist, frage ich mich immer wieder, ist das, was wir verkündigen, die Wahrheit? Und ich kämpfe andauernd damit, ob das, was die Bibel sagt, erstens, ob es die Wahrheit ist und zweitens, ob wir die Wahrheit recht verstehen oder ob wir es nur falsch interpretieren. Wir werden ein bisschen sprechen darüber eben diese Woche. Eine Sache, die mich für viele Jahre besonders, wo ich kämpfte damit, sind die 100 verschiedenen Denominationen und Kirchen, die es so gibt. Ich war gerade jetzt gestern Abend haben wir noch eine Hochzeit gehabt in Amsterdam. Das war in einer Baptistengemeinde. Vor 4 Tagen haben wir eine Hochzeit gehabt in Rotterdam. Das war in einer Pfingstgemeinde. Charismatiker, wie sie sich nennen. Ich selber habe mindestens schon in 15 verschiedenen Denominationen gepredigt. Überall, in verschiedenen Teilen der Welt. Und wisst ihr, was mich manchmal, oder was mich mehr als jetzt verunsichert hat oder mir zu denken gegeben hat, jeder behauptet, er ist biblisch. Gehst du die Charismatiker, die sagen, wir sind biblisch. Gehst du die Brüder, die sagen, die sind biblisch. Gehst du die Katholiken, die sagen, sie sind biblisch. Gehst du die Lutheraner, sagen, sie sind biblisch. Und so kannst du weitermachen. Ja, wer ist es nun? Und jeder behauptet, er hat das rechte Verständnis der Heiligen Schrift. Ja, aber wenn der das rechte Verständnis hat, dann kann der nicht auch das rechte haben. Es kann ihm nur ein rechtes Verständnis geben. Zumindest in den wesentlichen Dingen. Manchmal ist es sogar so weit, dass eine Kirche sagt zu anderen, mit euch wollen wir nichts zu tun haben, weil wir kennen die Wahrheit und ihr nicht. So, auf die Art und Weise. Und ich habe mit diesem Problem für viele Jahre gerungen, du es immer noch, stückweise. Und ich glaube, ich bin zu einer Antwort gekommen. Es gibt sicher viele Antworten, aber eine Antwort, warum so ein Durcheinander ist, und ich kenne viele Christen, die kämpfen damit, unheimlich. Auch nicht, und Nicht-Christen sagen, ja, mit dem Verein möchte ich nichts zu tun haben, die wissen ja nicht mal selber, was sie glauben. Und ich glaube, ein Grund, warum es da so viel Verwirrung gibt, und der Unklarheiten ist, wir ignorieren die Grundzüge, die Basis des Christentums. Die meisten Probleme, egal in welche Gemeinde ich hinkomme, das Erste, was ich höre, sind die Probleme in der Gemeinde. Ich sage Ihnen immer, die will ich gar nicht hören, weil ich möchte einfach frisch, fröhlich Christus predigen und Gott wird die Probleme ansprechen. Darum höre ich sie gar nicht gerne. Aber das ist immer das Erste, was man so zu hören bekommt, was es für Probleme gibt. Und ich bin draufgekommen, ein Grundproblem vieler dieser Problemchen ist, wir ignorieren die Basis, die Wurzel des Christentums. Zum Beispiel, man diskutiert stundenlang, es gibt dicke Bücher, kannst du 10, 20 kaufen über Taufe. Ist Kindertaufe richtig, ist sie falsch, muss man sich als Erwachsener taufen lassen, nach der Bekehrung, vor der Bekehrung oder was immer. Es gibt ja viele verschiedene Meinungen da. Oder muss ich jetzt übertreten in diese Gemeinde, um rechtgläubig zu sein und so weiter. Die meisten Probleme werden so groß, weil wir die Wurzel ignorieren vom Christentum. Und ich habe mich gefragt, wer ist der Anfänger, der Autor, die Wurzel von allem, was sich heute christlich nennt. Und wie das Wort christlich schon sagt, der Autor, die Wurzel, die Basis von allem, was sich heute christlich nennt, ist eine Person. Und sein Name ist Jesus Christus. Wisst ihr, das ist mir erst bewusst geworden. Wäre Jesus Christus nicht 33 Jahre ungefähr auf dieser Erde rumgewandert, hätte er nicht für 3 Jahre gepredigt, wäre er nicht auf diese Welt gekommen und hätte hier gelebt als historische Person, dann gäbe es überhaupt nichts, was sich christlich nennt. Hätte Jesus Christus nicht gelebt, die eine Person, dann gäbe es keine einzige Debatte über Taufe oder über das Abendmahl. Es gäbe keine Debatte, ob man Baptist, Katholik, Lutheraner, Mennonit oder Brüdergemeinde sein muss. Es gäbe keine. Wir müssten nicht diskutieren, ob die Entrückung vor der Trübsalzeit stattfindet oder nachher oder in der Mitte. Es gäbe keine Debatte über christliche Ethik, ob Homosexualität akzeptabel ist in der Kirche oder nicht. Gäbe es nicht. Wisst ihr warum? Es gäbe keine christliche Ethik. Es gäbe keine rechte Lehre, es gäbe keine falsche Lehre, es gäbe keine Bibelschulen, es gäbe keine theologische Institution, es gäbe überhaupt nichts, wenn nicht diese eine Person gelebt hätte. Alles, was sich heute irgendwie christlich nennt, kommt von dieser einen Person, Jesus Christus. Und darum kann es nicht falsch sein, wenn wir uns nur auf diese eine Person konzentrieren und unseren Glauben gründen. Das Problem ist, da wo du streitest mit anderen, das sind immer periphere Fragen, die eigentlich von Christus schon fast getrennt sind. Die haben mit christlicher Ethik zu tun oder mit den Sakramenten oder mit was immer, aber es geht um Christus. Jesus Christus, die Person, die die Geschichte getrennt hat. Es gibt 2 Geschichtsteile, vor Christus und nach Christus. Von dieser einen Person hängt alles ab. Nochmal zurückkommend auf Matthäus Kapitel 17, der Höhepunkt der Geschichte. Da sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Es geht auch in deinem und in meinem Leben als Christ nur um Jesus allein. Nicht darum, in welcher Kirche du bist. Nicht, was du glaubst über die Taufe. Das sind alles Fragen, die in der Peripherie sind, außen. Das ist nie das Zentrum unseres Glaubens. Das Zentrum ist eine Person. Und sein Name ist Jesus Christus. Als die Jünger der Petrus, Jakobus und Johannes diese gewaltige Geschichte da gesehen haben am Berg der Verklärung, Moses, Elia, das siehst du ja nicht jeden Tag, oder? Du schon mal Moses gesehen? Wahrscheinlich nicht, gell? Verklärt schon gar nicht. Und Elia auch nicht. Die haben was Gewaltiges gesehen. Die haben Mose gesehen, er repräsentiert das Gesetz. Sie haben Elia gesehen, repräsentiert die Propheten. Und da war die Kirche, die 3 Jünger und Jesus in der Mitte. Dann haben sie eine Stimme vom Himmel gehört, ist auch nicht alltäglich. Wisst ihr, was Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat? Im Vers 10 hat er gesagt, wenn wir jetzt runtergehen ins Tal, erzählt keinem Menschen das, was ihr jetzt gesehen habt. Wisst ihr warum? Ich kenne Petrus ein bisschen. Nicht persönlich, aber von der Heiligen Schrift. Er war ein Großmaul. Ich kenne Johannes und Jakobus. Sie waren zwar ganz lieb, aber sie wollten unbedingt zur Rechten und zur Linken von Jesus Christus sitzen im Himmel. Und dann hat Jesus gesagt, das liegt nicht an mir. Dann haben sie Mutti geschickt, vielleicht kann Mutti was ausrichten, aber sie hat auch wieder zurückgeschickt. Diese 3 Typen, wenn du die kennst, wisst ihr, was die getan hätten? Die wären runtergegangen vom Berg und hätten den anderen 9 Jüngern gesagt, wir haben jetzt das geistliche Erlebnis gehabt. Wir haben jetzt das gesehen, was dich zum wahren Christen macht. Nämlich Moses, Elia, eine Stimme vom Himmel und Jesus verklärt. Wenn du das nicht erlebt hast, nicht gesehen hast, dann kannst du gar nicht richtiger Christ sein. Und wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Erzählt ja niemanden von dem, was ihr gesehen habt. Wisst ihr, was ich mir wünsche in unseren Gemeinden und Kirchen heute weltweit? Dass wir wieder dasselbe Erlebnis haben wie Johannes, Petrus und Jakobus. Sie sah niemand außer Jesus alleine. Das ist der Höhepunkt der Geschichte. Und in unseren Kirchen ist heute genau dasselbe. Jeder sagt, ich habe das erlebt. Wenn du das nicht erlebt hast, dann stimmt bei dir was nicht. Ich glaube so, wenn du das nicht so glaubst, dann musst du falschen Glauben haben. Wisst ihr, was Jesus zu dir sagen würde und zu mir? Erzähl niemand davon. Jesus alleine ist die Mitte unseres Glaubens und Lebens. Ich habe ein paar Overhead mitgebracht, aber wisst ihr, was das Blöde ist? Ich habe die Englischen, aber das macht nichts. Wenigstens die Englischen sind gesegnet. Danke. Und zwar, heute im Christentum reden wir über allerhand Dinge. Und all die Dinge sind ja nicht schlecht, die sind gut. Das meiste könnt ihr wahrscheinlich sowieso lesen. Man redet zum Beispiel in Gemeinden oder Bibelschulen oder auf Seminaren, kannst du überall hinfahren, redet man über christliche Ethik. Gute Sache, christliche Ethik ist wichtig. Man redet über Beziehungen, speziell Ehe. Du kannst ganze Bücher kaufen, gell, wie man Ehemann sein muss oder Ehefrau. Man redet über Lehre, über Predigt, auch über wie man predigt, Rhetorik und so weiter. Man schreibt ganze Bücher über die Sakramente. Kommt darauf an, welche Kirche du bist, ob du sie als Sakramente anerkennst oder nicht. Über Taufe, über das Heilige Abendmahl. Man macht da Einsätze oder man geht zu Seminare über Mission, über Evangelisation, über Diakonie und so weiter. Alles gute Sachen. Oder dann gibt es natürlich Seelsorgeseminare. Wie mache ich rechte Seelsorge in der Kirche? Alles gute Sachen, notwendig. Es ist nur, an diesen Sachen vermisse ich ein Ding. Das fällt euch wahrscheinlich nicht auf, bis ich euch das zweite Folie zeige. Alles gute Sachen ist nur ein Problem. Jesus fehlt. Die zweite Möglichkeit schaut so aus. Da gibt es oft, ich habe das auch stückweise miterlebt und man hört es immer wieder, man bietet an, zum Beispiel eine Skitourenwoche. Eine christliche Skitourenwoche. Und wisst ihr, wie das ausschauen kann? Ich hoffe, hier wird es nicht so sein. Das wäre nämlich nicht mein Anliegen. Man macht dann die ganze Woche Skitouren, hat Bergführer, so wie wir, hat eine gute Zeit, aber man hat es ja christlich genannt. Jetzt muss man halt am Anfang vom Tag noch beten, kurz miteinander, damit es christlich ist. Das heißt, man rundet halt ein Programm, ein Skitourenprogramm oder eine Skiwoche, ein bisschen christlich ab, so ein christlicher Touch gehört ja dazu, wenn man schon ein christliches Zentrum ist. Gefällt mir auch nicht allzu sehr. Gibt es noch andere Möglichkeit? Gefällt mir schon etwas besser, wo Jesus Christus die Mitte ist. Und man beginnt mit Jesus Christus und man entwickelt dann von ihm als Mitte. All diese Themen, Ehe, Ethik, Pädagogik, Seelsorge und so weiter. Manchmal ist es leider so, man beginnt mit Christus und dann zum Beispiel in der Psychologie. Dann geht man in eine Psychologie und dann verliert man sich aber. In weltlichen Anschauungen über die Psychologie. Wer Psychologie studiert, könnt ihr ihn fragen, der weiß mehr als ich davon. Am besten gefällt mir dieses hier. Und zwar, wo der Anfang und das Ende Jesus Christus ist. Und in der Mitte ist Skitourenwoche oder Pädagogik oder Seelsorge oder christliche Ethik. alles gute Themen, die sollen wir alle berühren, die sollen wir alle lehren. Aber der Anfang und das Ende muss immer Jesus Christus sein. In Offenbarung Kapitel 1, Offenbarung Kapitel 1, Vers 17 und 18, da sieht der Apostel Johannes den auferstandenen Jesus Christus. Und da lesen wir, Offenbarung 1, Vers 17, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie ein Toter, und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, Jesus spricht zu Johannes, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich bin der Erste, ich bin der Letzte und ich bin der Lebendige, der zwischendrin ist. Ich bin alles. Wisst ihr, es ist manchmal so, wir sagen ja, ja, Jesus braucht man schon, ich habe mich mal bekehrt von mir aus und seitdem sind meine Sünden vergeben und am Ende brauche ich Jesus auch wieder, das ist, wenn ich sterbe. Da brauche ich ihn auch wieder, damit ich in den Himmel komme. Das ist Anfang und Ende, aber er ist nicht nur Anfang und Ende, er ist der Lebendige. Und das vergessen wir oft, dass Jesus heute lebt. Jesus erfreut sich momentan bester Gesundheit. Er ist weder krank noch tot, er ist lebendig und ist gesund. Und er möchte heute mit dir leben. Wir lesen dann noch, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, ja, ich war tot, Karfreitag, haben mich die Leute gekreuzigt. Und siehe, ich bin lebendig, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist unser Gott. Ich bin lebendig. Wir vergessen immer wieder, dass Jesus heute lebt. Wir sagen, ja, ich brauche ihn für meine Sündenvergebung. Vor ein paar Jahren habe ich das gemacht. Und ich brauche ihn wieder mal, wenn ich sterbe. Wir brauchen Jesus jetzt. Er ist der Anfang, er ist das Ende und er ist alles zwischendurch. Und ganz egal, ob du christliche Ethik, ob du Seelsorge, Pädagogik oder sonst was unterrichtest, die Wahrheit Jesu muss sich durch diese Themen durchweben wie ein Faden im Stoff. Überall muss Christus drinnen sein, wenn wir treu sein wollen dem Autor und Anfänger von allem, was sich christlich nennt. Und das ist nun mal eine Person. Und er heißt Jesus Christus. Ist auch interessant, wisst ihr, dass die erste Gemeinde, die Urgemeinde in der Apostelgeschichte, die haben niemals die Bibel studiert. Das ist vielleicht eine Überraschung für dich. In der Apostelgeschichte wurde nicht die Bibel studiert. Die haben nicht drittes oder viertes Buch Mose gepredigt. Ich möchte euch nur einige Tatsachen sagen von der ersten Gemeinde in der Zeit Jesu, als Jesus gestorben, auferstanden ist und dann die Apostel gepredigt haben, und sich zuerst 3.000 bekehrt haben, dann 5.000 und nach ein paar Wochen waren es an die 20.000. Wisst ihr, was die Apostel gepredigt haben, die 12? Die haben nur Jesus gepredigt, nicht die Bibel. Ein paar Tatsachen, nur erstens, 80% aller Menschen, die damals im Römischen Reich wohnten, konnten weder lesen noch schreiben. Die konnten die Bibel nicht lesen. Sie konnten nämlich nicht lesen. Die haben sich nicht getroffen, so wie wir im Haus Bibelkreisen haben die Bibel studiert, denn die konnten nicht lesen. Eine weitere Tatsache, zur Urgemeinde, da gab es noch keine Druckereien. Da gab es keine gedruckten Bibeln. Jede Kopie vom Alten Testament musste per Hand abgeschrieben werden. Das war ein langwieriger und teurer Prozess. Und eine Stadt war glücklich, wenn sie eine Kopie von der Heiligen Schrift hatte. Und diese Kopie lag normalerweise in der Synagoge bei den Juden. Und die Juden waren nicht äußerst interessiert, ihre Kopie diesen Sekten zu geben, den Christen. Tatsache ist, in der ersten Christengemeinde hatten sie fast keine Bibeln. Und Obwohl diese Tatsachen bezeugen, dass sie in der ersten Gemeinde nicht Bibel studiert haben, ist es nicht der Grund, warum sie es nicht getan haben. Auch wenn die Jünger, die 12 Jünger Jesu, tausende Bibel gehabt hätten, die hätten nicht die Bibel unterrichtet. Wenn du erwarten würdest, dass die 12 Jünger die Bibel gepredigt hätten, das wäre dasselbe, als wenn du zum Mars fliegst. Als erster Mensch bist du am Mars und dann kommst du zurück und dann gibst du eine Pressekonferenz über das Material von deinen Schuhen, den du anhast. Wovon sprichst du, wenn du als erster Mensch am Mars warst und als erster Mensch zurück auf die Erde kommst? Wovon sprichst du? Von deinem Erlebnis auf dem Mars, richtig? Bibel zu unterrichten wäre nie eine Idee der Jünger gewesen. Wovon würdest du sprechen, wenn du gerade 3 Jahre lang mit Gott gelebt hättest? Wovon würdest du sprechen, wenn du jeden Tag, 18 Stunden pro Tag, für 3 Jahre mit Gott gelebt hättest? Weißt du, wovon du sprichst? Nur von Gott. Die haben nur von Jesus erzählt. Von früh bis spät abends haben die nur von Jesus erzählt. Das war ihr einziges Thema. Sie sahen niemand außer Jesus alleine. Es geht nur um Jesus alleine. Jene Leute, die dann angefangen haben, christliches Doktrin zu unterrichten, waren solche Menschen, die Jesus nicht sehr gut kannten. Wenn du Jesus nicht gut kennst, dann musst du dich auf gewisse Lehren konzentrieren. Wenn du Jesus kennst, weißt du, wovon du sprichst? Von Jesus. Und wir werden diese Woche mehr als alles andere von Jesus sprechen. Und es wird keine christliche Skitourenwoche im Sinne von, wir werden es abrunden, sondern dazu sind wir nicht da, wir wollen Jesus verkündigen. Ja, wir werden Skitouren machen. Aber das ist nur ein Teil von der Freizeit. Nicht der Hauptpunkt. Der Hauptpunkt ist Jesus. Der Johannes Bugenhagen habe ich nicht persönlich gekannt. Ein paar Hunderten, 15. Jahrhundert gelebt, 14. Es war ein guter Freund von Martin Luther. Das war der persönliche Seelsorger von Martin Luther. Ungefähr genauso hässlich wie Martin. Wisst ihr, was er gesagt hat? Einen guten Satz. Er war derjenige, zu dem Martin Luther oft ging und der sein Lehrer war. Johannes Bugenhagen. Er hat gesagt, guten Satz. Wenn du Jesus gut kennst, das ist genug. Auch wenn du alles Übrige nicht weißt. Wenn du Jesus nicht kennst, dann ist alles nichts, was du auch lernst. Wenn du Jesus gut kennst, das ist genug. Auch wenn du sonst nichts weißt. Wenn du Jesus nicht kennst, dann ist alles nichts, was du auch lernst. Dann kannst du Professor in der Psychologie sein und hast nichts zu sagen. Dann kannst du Pädagogik studieren und weißt nichts. Zumindest wenn wir christlich sein wollen. Ich habe gerade vor ein paar Jahren in Deutschland war es so ein Seminar, Erlebnispädagogik. Und da hat die weltliche Outward Bound Schule hat das Programm gemacht und ich habe die Brücke zum Christlichen geschlagen. Und wisst ihr, was immer interessant ist? Sie lehnen ja alles, was christlich ist, ab. Auch diese Schulen, die sogenannten Outward Bound Schulen. Sie lehnen das ab, die Idee von Jesus Christus. Aber wisst ihr, was sie gerne wollen und haben? Die christliche Ethik. Die christliche Ethik will jeder. Aber Christus wollen sie nicht. Aber wisst ihr, was das Blöde ist dabei? Ohne Christus gäbe es keine christliche Ethik. Versteht ihr? Wenn Jesus Christus nicht gelebt hätte als Person, gäbe es heute keine christliche Ethik. Und wir hatten ganz interessante Diskussionen. Und darum wollen wir uns auch diese Woche mehr als alles andere auf Jesus konzentrieren und von ihm lernen. Gibt natürlich auch Zeit zum Fragen. Das ist das Schöne dann, wenn du Anliegen hast oder Dinge, die dir komisch vorkommen. Übrigens auch, wenn du anderer Meinung bist, fühl dich völlig frei, dich auszudrücken, gell? Schlimmste ist, wenn immer jeder Ja sagt, obwohl er was anderes denkt. Und auch wir haben nicht immer recht. Das habe ich schon lange gelernt. Darum, wenn jemand was sagt, wo er glaubt, ja, es war interessant, Hans-Peter, aber ich sehe das anders, dann melde dich. Wunderbar. Dazu sind wir zusammen. Nicht einfach da, um Ja zu sagen und Amen, sondern miteinander zu lernen, wie kann ich Christ sein? Und wenn du noch kein Christ bist, vielleicht bist du interessiert, Christ zu werden. Eine gute Sache.